Ich war heute Morgen beim Pastor Micha im Gottesdienst, unserem Musikpastor. Und während wir draußen am Feuer in der Kälte standen, habe ich so in die Runde geguckt und alle, die da waren, so mir angesehen. Und zwischen euch sind vor meinem geistigen Auge Bilder aufgeleuchtet von Menschen, mit denen ich in dieser Gemeinde sehr verbunden bin, aber die schon von uns gegangen sind. Und was verbindet mich mit den Leuten, die von uns gegangen sind, in meinem Hauskreis, aus der Gemeinde oder auch aus der Familie? Was verbindet mich mit denen? Am Ostermorgen verbindet mich mit ihnen, dass die, die von uns gegangen sind, bereits in meiner Zukunft angekommen sind. Deshalb ist die Osterbotschaft sicherlich eine Rettungsbotschaft, eine Gnadenbotschaft. Aber für mich ist es im Wesen eine Zukunftsbotschaft. Ich weiß nicht, was ihr zu Hause und ihr hier so mit dem Osterfest verbindet. Sind es so Traditionen? Ich habe ja schon manches Osterfest erlebt, aber das, was sich bei mir so eingebrannt hat, war ein Osterfest, ja, das ich mit 900 Leuten verlebt habe. Und das war die Weltratstagung des CVM. Der CVM ist meine geistliche Heimat. Die haben mir auf dem Sprung geholfen hin zum Glauben. Und mit diesem Erlebnis verbinde ich auch ein Lied. Hört mal auf die Melodie. Ja, ihr sagt, das ist doch Tochter Zion. Hast du dich vertan? Das gehört doch in die Weihnachtszeit. Nein. Das ist sicherlich auch Tochter Zion, aber zunächst mal ist es Georg Friedrich Händel mit seinem Oratorium aus Judas Maccabäus. Und ein Franzose hat dazu einen Ostertext geschrieben. Eine Schweizer Grundschullehrerin hat diesen französischen Text übertragen ins Englische, ins Deutsche, ins Italienische. Und bei der Weltratstagung, wo aus fast 98 Nationen, Delegationen da waren, da haben wir das gesungen. Held, der dem Grabe sich gekrönt entstieg, deine ist Macht und Ehre, ewig ist dein Sieg. Und das hat sich so in mir eingebrannt, dass ich auch immer wieder ermutigt wurde von diesem Helden, der aus dem Grab gestiegen ist, zu uns und für uns zum Sieg geworden ist, den zu verkündigen und ja, über ihn zu predigen. Aber das schließt ja nicht aus, dass es auch Zweifler gibt. Wir haben das in dem Film gesehen. Thomas war ein Zweifler. Und ja, wie war das denn bei meinem Leben? So klein war mein Glaube und so hoch waren meine Fragen und meine Zweifel. Und wenn ich meinen Jugendmitarbeitern für etwas dankbar bin, dann ist es, dass sie mich ausgehalten haben mit meinen Fragen und meinen Zweifeln. Und so nach und nach habe ich Antworten auf meine Zweifel und meine Fragen gekommen und mein Glaube ist gewachsen. Aber das ist es alleine nicht. Denn dann wäre es ja einfach, dann müssten wir ja nur die richtigen Antworten auf die richtigen Fragen finden und alle Menschen könnten und würden glauben. Aber Das funktioniert ja nicht. Und in dem Film haben wir ja zum Schluss auch gehört, dass Jesus selbst den Jüngern sagte, ja, selig werden die sein, die nicht sehen und doch glauben. Dann hatte ich vor dem Gottesdienst noch eine Begegnung im Foyer und vom Begrüßungsdienst sagt mir jemand, der Herr ist auferstanden und ich sage dann, ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Da steht einer daneben und sagt, und woher weißt du das? Bitte schön, ihr möget lächeln. Aber das sind doch die Fragen, die die Leute uns stellen. Woher wisst ihr das? Wenn es nach mir ginge, würde draußen am Gemeindezentrum ein riesiges Banner aufgehangen werden und da würde draufstehen, herzlich willkommen, ihr Neugierigen und ihr Zweifler, Sonntag um 10.30 Uhr. Ich glaube, das ist es. Wir müssen der Neugierde nach den biblischen Fragen und den Zweiflern eine Antwort geben. Und unsere Antwort ist oft unser persönliches Zeugnis. Ich habe mir das zum Grundsatz gemacht, als Religionslehrer, als Pastor im Konfirmandenunterricht oder hier im biblischen Unterricht, wenn die Jugendlichen neugierig waren und Fragen gestellt haben oder Zweifel geäußert haben, dann hatte das immer Vorfahrt. Und dann haben die mir manchmal auch mit ihren Fragen den Unterricht, was ich geplant hatte, gekippt. Fragen und Zweifel. Und dagegen das Bekenntnis vieler Christen, die sagen, ich habe keine Fragen, ich habe keine Zweifel, ich glaub's. Und dennoch befinden sich die Zweifler und die Fragenden auch in einer guten Tradition. Und deshalb möchte ich auf unseren Predigttext heute zu sprechen kommen, den wir im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel finden. Und ich darf mal bitten, dass wir vielleicht die ersten zwei Verse eingeblendet bekommen. Da lesen wir, dass Paulus der Gemeinde in Korinth schreibt, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt die Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündigt habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Warum schreibt Paulus das? Er schreibt das der Gemeinde in Korinth, ja, weil ganz viele Fragen aufgebrochen sind. Fragen auf der einen Seite der Gewissheit und Fragen auf der anderen Seite des Zweifels. Und Paulus gibt hier eine klare Antwort, indem er sagt, ja, was ich euch gesagt habe von Jesus Christus, das ist die Grundlage eures Glaubens geworden. Und wie sah das denn bei den Korinthern ein? Die einen sagten, ja, Auferstehung der Toten, das gibt's nicht. Damit waren die ja in guter Tradition auch zu den Jüngern, wie wir gesehen haben. Und andere sagten, na ja, Auferstehung von Jesus Christus, das können wir uns schon so denken, aber dass wir, wenn wir nicht mehr hier sind, auch auferstehen werden, das ist für uns unvorstellbar. Und Paulus schreibt nun mit seinem Brief, gibt er eine Orientierung. Er spricht die Situation der Gemeinde an, ihr Fragen, ihr Durcheinandersein, ihre Unruhe. Ja, letztlich die Frage, was stimmt denn nun? Und dann kommt Paulus, ich nenne das immer der Mini-Katechismus von Paulus. Vielleicht Lesen wir mal die Verse 3-5. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Da bringt Paulus nochmal alles auf den Punkt. Und er sagt, das, was wir mit Jesus Christus erlebt haben, ist letztlich die Erfüllung dessen, was in der Schrift steht. Und was war denn für Paulus die Schrift? Das war das Alte Testament. Das waren die Propheten, die von dem kommenden Messias, von dem kommenden Retter gesprochen haben. Und Paulus sah im Leben Jesu die Bestätigung dessen, was im Alten Testament steht. Und er sagt, das hier, diese Punkte, das ist die Basis. Ich bin jetzt über 4 Jahrzehnte als Pastor unterwegs, als Lehrer, als Verkündiger. Wisst ihr, womit ich nie Probleme hatte? Ich hatte nie Probleme mit Jesus, dem Menschensohn. Mit dem Jesus, der sich um die Randständigen, um die Ausgegrenzten gekümmert hat. Ich hatte auch nie Probleme mit dem Jesus, der sich in die Auseinandersetzung mit der Ehebrecherin eingegeben hat. Oder dem Jesus, der sich dem ausgegrenzten Oberzöllner Zachäus stellte. Oder dem Jesus, der Gleichnispredigten hielt vom verlorenen Groschen, vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Sohn. Damit hatte ich nie Probleme. Wisst ihr, wann immer meine Probleme als Pastor und Seelsorger anfingen? Sie fingen an, wenn ich nicht von dem Menschensohn sprach, sondern von dem Gottessohn. Und was ist denn kennzeichnend der Gottessohnschaft von Jesus Christus? Kennzeichnend für die Gottessohnschaft von Jesus Christus ist Kreuz und Auferstehung. Und genau an diesem Punkt scheiden sich oft die Geister. Klar, mit dem Menschensohn Jesus Christus haben mir viele Humanisten gesagt, ja, ist doch klar, da können wir mitgehen. Viele mit ihrer Menschenfreundlichkeit haben gesagt, ja, das können wir akzeptieren. Aber Kreuz und Auferstehung, das führt uns doch an die Grenze heran. Und in unserem Text gibt Paulus jetzt von sich ein persönliches Zeugnis. Und das lesen wir in den Versen 8-9. Vorher lesen wir noch, dass Paulus berichtet, dass er sich auch 500 anderen Nachfolgern gezeigt hat. Und jetzt schreibt Paulus, als letztem von allem hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Paulus schreibt den Korinthern etwas über die Kehrtwende in seinem Leben, wo er von einem Christenverfolger zu einem Christusverkündiger geworden ist. Die Kehrtwende in seinem Leben. Und bitteschön, was hat denn die Kehrtwende in seinem Leben ausgelöst? Dass er dem Auferstandenen begegnet ist. Er ist dem Auferstandenen begegnet. Und dann konnte er seine Geschichte und alles hinter sich lassen, weil er dem Auferstandenen begegnet ist. Und so ist es. Meine Fragen und meine Zweifel und mein Glaube wächst, aber ich komme erst in meinem christlichen Glauben an. Ich kann erst sagen, Auferstehung, ich glaub's, wenn ich in meinem Leben dem Auferstandenen begegne, ihn spüre, ihn erfahre. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Der eine begegnet Jesus, indem er die biblische Schrift liest, indem er Losung liest, sich mit biblischen Texten auseinandersetzt, mit der Geschichte von Jesus Christus auseinandersetzt und dann Schritt für Schritt zu der Erkenntnis kommt, Mensch, wer spricht denn hier aus der Bibel zu mir? Das spricht nicht ein literarischer Text, sondern aus der biblischen Botschaft höre ich die persönliche Ansprache von Jesus Christus, höre ich die persönliche Ansprache Gottes in mein Leben hinein. Bei anderen ist das ganz anders. Andere werden vielleicht durch Lebensereignisse, durch Schicksalsschläge oder durch Lebensläufe, ja, dahin geführt, dass sie Jesus Christus erkennen und entdecken. Ja, sie erkennen ihn nicht und entdecken ihn nicht, sondern Jesus ist es selbst, der sich zu erkennen gibt. Er sagt, komm her zu mir, die ihr mühselig und beseitigt. Er gibt sich zu erkennen. Und deshalb ist das Leben eines Christen am Anfang, denke ich, immer, bis man so im Glauben, in der Glaubensgewissheit angekommen, eine riesige Entdeckungsreise, wo man vor Überraschungen nicht sicher ist. Und selbst dann, wenn man glaubt, kann dennoch immer wieder sich der Zweifel dazwischen schieben. Weil man vielleicht in seinem Leben Dinge erlebt, wo man sagt, wenn ich das hier alles jetzt ertragen muss, dann wage ich doch zu bezweifeln, dass es Gott gibt. Und deshalb ist Glauben auch immer zugleich die Spannung aushalten zwischen Gewissheit und Zweifel. Und wenn ich von Herzen sage, ich glaub's, dann habe ich den Zweifel beerdigt. Und der auferstandene Christus lebt. Und das wollen wir ja auch weiter sagen. Bei der Weltratstagung, von der ich vorhin sprach, wo eigentlich so mein Lied seine Heimat hat, hatte ich eine Arbeitsgruppe zu leiten. Die Weltratstagung fand in Frechen bei Köln statt, die sich mit dem Frieden beschäftigte. Und wenn uns heute so ein Thema beschäftigt, gerade auch euch, die ihr aus der Ukraine zu uns gekommen seid, es gibt ja keinen Tag, keine Stunde, keine Minute, wo ihr nicht an eure Leute zu Hause denkt, hatte ich in meiner Gruppe, wo es um den Frieden ging, einen Israeli sitzen aus Tel Aviv, der beim Militär war, einen Palästinenser, der beim Militär war. Und wir hatten in der Gruppe so eine Spannung, wenn es in deren Lebensgeschichten schräg läuft, dann stehen sie sich mit den Gewehren möglicherweise gegenüber, obwohl sie hier auf der Weltratstagung friedlich in einer Gruppe saßen. Dann saßen da Amerikaner aus Milwaukee, waren die. Und dann hatte ich in meiner Gruppe Leute aus St. Petersburg vom CVM. Und wir befanden uns so in der Phase des Kalten Krieges, was ja dadurch gekennzeichnet war, dass man Rüstung machte. Es war für mich fast unerträglich, diese Spannung auszuhalten. Und mir ist sehr schnell bewusst geworden, darum ging es ja in dieser Gruppe, nämlich was eigentlich das Wort von Jesus Christus bedeutet zum Abschluss. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt. Das heißt also, die Qualität des Friedens, der von Jesus Christus ausgeht, ist eine andere Qualität, als es Menschen und politische Systeme zu schaffen vermögen. Und welche Antwort haben wir gefunden? Wir haben die Antwort gefunden in dieser Arbeitsgruppe, dass die Lösung nicht in uns liegt, sondern dass die Lösung bei Jesus Christus liegt. Und dass wir uns deshalb gemeinsam, je unterschiedlich wir sind und je unterschiedlich die Länder und unser Herkommen ist, dass wir über das Gebet, über das Gespräch mit Jesus Christus, wenn das unsere gemeinsame Basis ist, wenn, wie Paulus sagt, die Grundlage unseres Lebens geworden ist, dass das die Basis ist. Und für die müssen wir kämpfen, uns einsetzen. Auf keinen Fall, und das wäre der größte Fehler, den Christinnen und Christen tun können, es für sich behalten. Es weitersagen, einladen zum Glauben. Und jetzt schauen wir uns noch den Schlussvers an, den Vers 11. Da lesen wir: Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder andere Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Ich glaub's. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diese Auferstehungsbotschaft. Es ist unsere Zukunftsbotschaft. Es ist das, was vor uns liegt. Schenke uns auch Kraft, offene Ohren und den richtigen Blick, diese Botschaft unter die Leute zu bringen. In all dem, was wir auch hier in unserer Gemeinde machen. Lass uns auch zum Sprachrohr werden bei denen, die zu keiner Gemeinde gehören, die wir aber treffen im Supermarkt, am Arbeitsplatz oder im Sportverein oder wo immer wir uns bewegen. Du hast uns versprochen, bei uns zu sein alle Tage bis an der Weltende. Das gibt uns Kraft und Bestärkung und ist für uns Ermutigung, das zu tun, was du uns gelehrt hast. Amen.